als ob die Exzesse, Konflikte, fast lebenszerstörenden Krisen, die Musiker wie Ozzy Osbourne und auch Aerosmith und so weiter durchgemacht haben, als ob der einfach die Abkürzung zu deren Fame, deren Legende nimmt, sich da ranzapft und dadurch auf einmal Fame entwickeln will. Verstehst du, obwohl er diesen Weg selber gar nicht gegangen ist? Das ist für mich nicht Rock'n'Roll. Das ist für mich Marketing.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
So, guten Tag.
Da ist er ja wieder.
Ach, sorry, das war jetzt gerade wieder schon eine Odyssee. Ja.
Hast du gerade noch Schnee schieben müssen?
Auch, aber das war alles im Zeitplan. Nee, ich hatte Kopfhörer vergessen. Wie du siehst, habe ich mir so ein paar Notfallkopfhörer hier im Bürohaus ausgeliehen. Und als ich das Mikrofon auspacke, sehe ich, dass ich in der Mikrofonpackung Kopfhörer drin habe, weil ich weiß, dass ich immer meine Kopfhörer vergesse. Aber kennst du das, dass du so verpeilt bist, dass du vergisst, dass du schon was gegen deine Verpeiltheit gemacht hast?
Das passiert mir sehr oft. Gerade wenn ich irgendwas verlege, drehe ich durch und suche überall, außer an dem Punkt, den ich mir als Sicherheitspunkt zum Ablegen von Dingen festgelegt habe. Weil ich mir selber nicht vertraue, dass ich das an diesem Punkt abgelegt habe.
Und einfach mal da gucken, wo es hingehört, gell?
Ja, also tatsächlich sollte man sich da mehr vertrauen, als man sich offensichtlich aktuell vertraut. Das passiert mir immer wieder. Man hat sich selber gegaslightet, dass man verpeilter ist, als man es eigentlich ist.
Genau. Also das war jetzt eben so, ach krass, daran hast du gedacht. Naja, egal. Jetzt habe ich ja Kopfhörer. Sorry, dass ich ein paar Minütchen zu spät bin, aber naja.
Es geht alles von deiner Redezeit ab, wie man so schön sagt. Es geht alles von deiner Redezeit ab.
Heute werde ich dich rechtzeitig in deinen Kundenservice katapultieren, damit wir das nicht verpassen. Wann musst du ab?
Na, so gegen 11.
Okay, alles klar. Gut. Wie bist du denn heimgekommen gestern? Wir haben uns ja gestern gesehen.
Da wollte ich gerade sagen, trotz Verpeiltheit und zeitlicher Probleme hast du es gestern tatsächlich zu meiner Lesung in Kranichfeld auf der Niederburg geschafft. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, war sehr schön. Das Ambiente war auch ein toller Abend. Und für einen Dienstagabend in Kranichfeld inklusive 500 Meter Fußmarsch auf eine winterliche Burg hoch ist ein ausverkaufter Saal schon beachtlich, oder? Fand ich. Also
Das Skurrile daran ist ja, dass die Leute ja nicht aus Kranichfeld kamen, die meisten.
Ach so, okay. Ja, also ich hatte das Gefühl, ich saß hier mitten im SPD-Ortsverband irgendwie.
Also das auf jeden Fall schon, ja, aber die Mehrheit war nicht aus Kranichfeld. Es waren schon einige Kranichfelder, aber nicht die Mehrheit. Ja, aber das finde ich noch skurriler. Stell dir mal vor, du wohnst irgendwie 100 Kilometer entfernt und fährst nach Kranichfeld für eine Lesung am Dienstagabend.
Tja, also warum nicht? Kommt drauf an, wo man herkommt. Es geht bestimmt noch provinzieller als das schöne Kranichfeld. Also provinziell jetzt nicht böse gemeint. Deswegen, also ist ja kein Problem, in Thüringen 100 Kilometer in den Süden zu fahren und dann bist du immer noch im Wald ordentlich. Ne? Da war dienstags garantiert keine Lesung.
Aber gerade bei so schwierigen Fahrsituationen, ich habe mir nämlich ein bisschen Sorgen gemacht, weil groß angekündigt war im Vorfeld, ja, überfrierende Nässe wird eintreten in Thüringen am Dienstagabend. Und dachte ich dann, eieieiei. Jetzt sterbe ich für eine Lesung in Kranichfeld, aber ich habe es überlebt offenbar.
Du hast den Leuten mit deinen, du hast ja 4 oder 5 Mal Blitzeis erwähnt, echt Sorgen gemacht. Ne? Als ich dann los wollte, sind alle erstmal so die Burgeinfahrt runter und haben geguckt, wie glatt es ist. Damit sie mit ihrem Auto auch nicht gegen irgendeinen Pfeiler fahren oder gegen Burgtor.
Die Leute vertrauen mir zu viel. Ja. Aber ist doch gut, lieber vorsichtig sein als unvorsichtig dann Unfälle bauen.
Ja, genau. Nee. Ja. Aber es war, wie fandest du den Tag? Also du bist ja den ganzen Tag, wenn ich das richtig verstanden habe, in Kranichfeld unterwegs gewesen. Schon beachtlich, dass du da von deiner wertvollen Zeit so einen ganzen Tag investierst.
Ja, ich wurde sehr intensiv eingespannt, sagen wir es mal so. Ne? Es ging dann von 11 bis 11. fast. Ja. Ne? Wir hatten am Vormittag ein Termin in der, oder mehrere Termine in der Schule tatsächlich. Die Kids, die da in der Abschlussklasse sind, die sollen sozusagen ein bisschen mehr an Mitbestimmung in der Gesellschaft und Interesse an politischen Zusammenhängen so rangeführt werden. Und dafür war dann so ein regelmäßig stattfindendes Format, dass Politiker aller möglicher Ebenen, also Kommunal-, Landtagsmit- und Stadtratsmitglieder waren dann halt da, um mit denen in so einem Speed-Dating-Format, ich finde den Begriff irgendwie scheiße. Fährst in die Schule zum Speed-Dating, so, aha. Also quasi in 90 Sekunden können die Fragen stellen und Antworten bekommen, dass die Politiker mal gezwungen sind, schnell zu antworten. Interessantes Format. Weiß ich jetzt nicht, ob das so zweckdienlich ist, da in 90 Sekunden irgendwie große Erkenntnisse zu produzieren. Aber es ist schon toll, wenn sich beispielsweise halt ein Innenminister da hinbegibt in eine Schule für so ein Format. Ne?
Ja gut, also angesichts der Fragen, die er im Moment gestellt kriegt, der Thüringer Innenminister, ist das sicherlich ein Wohlfühltermin gewesen. Ne? Muss man schon ganz ehrlich sagen. Er ist ja von sehr hässlichen Leuten unter Beschuss gerade. Aber ich finde das, also, dass die Jugendlichen so jemanden mal aus der Nähe sehen und wieder jemand mit seinem Referenten hintappelt und ich bin immer davon beeindruckt, was für perfekt sitzende Frisuren Politiker haben. Ist dir das schon mal aufgefallen? Da bin ich immer, also auch so in Ausschusssitzungen oder so.
Ich frage mich da tatsächlich, haben die Maske? Also ist das wie beim Fernsehen, dass sie wirklich jemanden haben, der, weil also bei Friedrich Merz, da gab es ja mal einen großen Aufschrei, als dann bekannt wurde, wie viel Geld für die Friseurin von ihm ausgegeben wird, obwohl es so aussieht, wie es aussieht. Ne? Also haben die da täglich, bevor sie rausgehen und gesehen werden können, jemanden, der da drüber guckt, was da?
Ich weiß es nicht, aber also ein Mann, der sich so perfekt frisieren kann, wie zum Beispiel, also wenn man mal, es ist mal, du hast den ja schon öfter näher gesehen als ich, aber das ist auch mal in der Nähe an mir vorbeigegangen, Steinmeier zum Beispiel, ne? Also wie perfekt da der Scheitel sitzt und das sieht ja aus wie geföhnt und hingelegt oder weil wir gerade von Meier geredet haben, bei dem finde ich ist das auch so, ne? Da hat auch ist auch immer total gestylt, geschniegelt aus, ne? Da sieht ja aus wie ein Vielmann-Brillenmodel, ne?
Das stimmt. Also bei Steinmeier, gut, also der wird ja sicherlich das entsprechende Coiffeurs-Team haben. Aber wenn, ich meine, bei einem Minister eines Bundeslandes könnte das auch noch sein.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Nee. Also, die haben da keine Zeit für solche Eitelkeiten. Also, es stehen viele Politiker bei mir unter einem latenten Maniküre-Verdacht. Also, das auf jeden Fall. Ne? Also, das sieht man. Finde ich auch, was heißt beeindruckend, aber das respektiere ich, wenn ein Mann gepflegte Fingernägel hat. Das ist okay. Das ist bei mir als Gitarrist und zwei linkshändigen Hobbyhandwerker nicht gegeben, dass meine Hände immer toll aussehen. Aber kommt dann natürlich auch auf die Surroundings an, ne? Wenn du jetzt in der örtlichen LPG einen Termin hast oder so und kommst da mit Händen an, die aussehen, als ob du in deinem Leben noch nie richtig mal eine Kuh an den Arsch fassen musstest oder so, dann grenzt das ja auch wieder so ein bisschen ab. Ne? Das sieht dann nur in irgendwelchen...
Du sagst das jetzt gerade so, als ob jeder mal eine Kuh an den Arsch gefasst haben sollte. Mike, hast du schon mal eine Kuh an den Arsch gefasst?
Ja. Musste ich schon mal. Nicht an den Arsch, an den Schwanz. Den musste ich schon mal rumbinden für eine Melkerin. Ja, aber das, Geschichten aus Thüringen.
Aber ich hätte jetzt gesagt, Geschichten aus Bayern. Aber das ist ja eine gute Frage, ne? Manikürte Finger findest du gut? Ich wiederum finde, bei einem Politiker ist es halt dann, ist es schwierig, basierend darauf, was er erzählen will, wenn es auf der Ebene des Staatsmanns ist, ne? Aber wenn es jetzt der typische Politiker ist, der noch irgendwo mit dem Volk in Kontakt steht, jetzt nicht ein Bundespolitiker, ist das, glaube ich, ein bisschen too much, oder?
Das meinte ich halt. Ne? Also man hat oft solche Politikersituationen, wo die halt einfach mit ihrem Anzug fehl am Platz sind. Und auch fehl am Platz sind, wenn sie nicht so agieren wollen. Ne? Also es gibt ja aus den 80ern, 90ern, als dann noch um die Wählerstimmen der Kohlekumpel zum Ruhrpott zum Beispiel gerungen wurde, ne? Dutzender Filmaufnahmen von irgendwelchen Wirtschaftspolitikern, die da mit einem schneeweißen Grubenanzug zwischen völlig verkohlten Kumpels stehen oder so, wo man wirklich sieht, okay, da ist da gerade erst reingesteckt worden, damit er da nicht mit seinem Kaufhof-Sacko da auflaufen muss. Ne? So ähnlich wie Musiker, die sich in Wacken unters Volk mischen mit nagelneuen Gummistiefeln, weißt du? So, so die Figur gibt's ja auch, ne? Dass du da wirklich Leute mit blitzblanken Gummistiefeln da mal kurz irgendwo hinlaufen siehst oder so. Dann merkst
daran auch, okay, erkennt man immer, wer kommt gerade aus dem Backstage.
Genau.
Daran kannst du die gut spotten.
ja, genau. Und also Das ist wirklich oft so, ne? Und das bringt auch nichts, wenn irgendwelche Infoveranstaltungen sind bei der Südthüringer Bauernschaft irgendwie und du kommst da aus dem Ministerium mit Schlips und Anzug, setzt dich da hin. Also da sieht das wirklich schon besser aus. Du hast wenigstens so ein bisschen outdoor-gängiges Outfit an, dass du so, naja, so, wie soll man sagen, Landwirt, an der Grenze zur Jägerschaft.
Deswegen, sowas, guck mal, ne? Deswegen trage ich Tweed.
Ja.
Das, ne, also weil so der typische Durchschnittspolitiker, der hat ja immer so ein glattes, seidig schimmerndes Sakko.
Blau.
In dunkelblau so, ne?
Ja, ja.
Und da muss ich sagen, als Wähler würde ich mich A, nicht an die Person erinnern danach, wer das überhaupt ist.
Ja.
Und B, wirkt das in jedem Kontext abgehoben. Ne? Bankberater, Versicherungsvertreter, irgendwas, ja, das nur eine Funktionsfigur ist und ja, nichts, was eine persönliche Ebene aufbaut und eine Verantwortlichkeit für diesen Zusammenhang irgendwie, ne? Also es ist nicht greifbar, es ist einfach wie so eine Austauschfigur. Jeder andere, der genauso dieselbe geschniegelte Frisur und dieselben manikürten Hände haben kann, kann in dieser Position sitzen. Also ja, es sagt nicht aus, das ist eine Type und diese Type steht jetzt für das ein, worum es geht.
Absolut. Also das ist Persönlichkeit findet da im Style nicht statt, ne? Aber ist das, denkst du, das ist Ergebnis von einer Beratung? Also um diese größtmögliche Konsensfähigkeit herzustellen? Also
ich glaube,
zum Beispiel Heiner Lauterbach, bin ich mir sicher, konnten viele Leute auch nicht leiden, weil seine Fliegen, die er immer getragen hat, statt Krawatte, seine geekige Nerdigkeit noch mehr unterstrichen haben. Hat irgendwie die, was manche Karl an ihm nicht leiden können. Karl, habe ich Heiner, nicht Heiner Lauterbach. Karl, sorry. Ich habe auch gerade überlegt, es gab in 90ern, Anfang der 2000er auch noch so einen Wissenschaftsminister, der hat auch mal eine Fliege gehabt. Wie hieß der denn nur? Ja, fällt mir gerade nicht ein. Meistens so eine gepunktete.
Ja, natürlich ist das etwas, woran sich Leute stoßen können, aber das ist doch fantastisch, weil dadurch kennen die Leute diese Personen. Also polarisieren ist doch fantastisch.
Ist das als Politiker so?
Na klar. Was glaubst du, Philipp Amthor wäre da auch nicht so weit gekommen in seiner politischen, ich sag mal, also jetzt ist er ja gerade ein bisschen zurückgestutzt, aber der wird langfristig gesehen, wird er noch große Posten bekommen, weil der alles. Was zählt, ist, dass deine Fresse bekannt ist in diesem Zirkus. So, ja, es gut, ist scheißegal, wofür deine Fresse bekannt ist. Die Leute wählen die bekannte Fresse am Ende.
Ja, das ist richtig. Ja, also da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, dass eigentlich der ganz logische Schritt nächste politische Spitzenämter nicht mehr Schauspieler, sondern Influencer irgendwie sind, ne? Weil die bekanntesten Fressen gerade haben in Deutschland. Also so Ronald Reagan und Arnold Schwarzenegger als Politiker ist eher so das Auslaufmodell. Das ist eher so Finn Kliman als Ministerpräsident wahrscheinlich.
Aber das können dann nur die sein, die schon gescheitert sind, weil das ist finanziell nicht interessant genug für die, die da tatsächlich Chancen hätten.
Ja, also es gibt ja durchaus auch Politiker, die trotz viel Geld einfach dieser Machtverlockung nicht widerstehen können. Ne? Das einfach mal 4 Jahre so zu machen. Also
ich glaube, es kann sich finanziell schon ganz gut lohnen, wenn man in großer entscheidender Funktion ist oder zumindest Informationen bekommt über welche Entscheidungen getroffen werden und man dann entsprechend sein Aktienportfolio darauf ausrichten kann.
Das kann schon passieren, dass man da manchmal vorher eine Woche eher Ahnung hat als andere. Ne? Das kann durchaus passieren, auch wenn das natürlich sehr nah am Insiderhandel ist, aber es hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun.
Gar nicht. Ne? Kann man ja auch, man kann es ja auch nicht wissen, ne? Also solange man nicht mehr als 5% von einem Unternehmen hält, ist das ja alles in Deutschland. Na, also ich meine, selbst in den Vereinigten Staaten, was ja nun wirklich, wo wirklich fast alles nur noch Korruption ist, selbst da ist es öffentlich. Aber in Deutschland, was in Aktien? Aktien kennen wir ja nicht. Ich habe ein Sparbuch. Zitat Olaf Scholz. So, ja.
Klar. Echt?
Okay. Ja.
Ja, apropos Information, ich fand gestern relativ drollig, als so ein bisschen nach einem Wort für das gesucht wurde, was du machst, ne? Und dann ist man am Ende dann doch wieder bei Influencer irgendwie gelandet, als es darum natürlich die unweigerliche Frage, wie viel verdient man denn als Influencer?
Das wurde ja von den Kindern sehr oft gefragt.
Als ob es da einen Tarifvertrag gibt, ne? Irgendwie. Aber das war, also weil eigentlich meine, selbst wenn du, sobald du in den sozialen Medien bist, bist du ein Influencer, auch wenn du eigentlich nur informieren willst, statt zu beeinflussen. Ne? Ja. Weil eigentlich ist es ja ganz viele Leute nicht anders als mit einem journalistischen oder einem künstlerischen Anspruch. Ne? Die würden sich selber gar nicht so als Influencer irgendwie sehen, aber dieses Beeinflussen, was eigentlich so ein Appendix von Journalismus und Kunst und so weiter ist. Ne? Klar willst du auch beeinflussen, aber eben nicht die primäre Intention.
Und, beziehungsweise gerne positiv im objektiv möglichsten Sinne.
Ja, und das ist immer so ein bisschen negativer konnotiert. Ne? Als ob man so eine Macht hat, Leute auf Knopfdruck irgendwo hinzuschicken. So ist es ja auch in gewisser Weise.
Ich find's auch deswegen halt blöd, weil am Ende unterschlägt das ja die Arbeitsleistung, die dahinter steckt. Ne? Also wenn ich bin Influencer und arbeite journalistisch. Ich bin Influencer und bin Unternehmer. Ich bin Influencer und habe studiert. So, also das sind so, Influencer kann jedes Arschloch sein, das gerade frisch aus dem Knast ist und in seinem Leben nichts anderes gemacht hat, als gemordet und gebrandschatzt, aber eine Kamera angemacht und was auf TikTok hochgeladen. So, das ist... Also das ist kein Qualitätsmerkmal für irgendeine Leistung und irgendeine Qualität. Ne? Das finde ich daran halt auch schwierig.
Da ist man Influencer, auch wenn man wenig Follower hat?
Also. Ja, klar, es gibt Nano-Influencer, Mikro-Influencer und ab was weiß ich, einer Viertelmillion ist man dann Makro-Influencer.
Aha. Okay, wo spielen diese Kategorien eine Rolle?
In den Beim Köpfen Finanzamt von Marketern.
Ach, okay. Ja, okay.
Also ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich auf dieser Basis arbeiten oder ob sich Leute nur wichtig tun, indem sie diese Begriffe dann in irgendwelchen Vorträgen benutzen, um zu sagen, wie viel Plan sie haben von der digitalen Welt. Das kann natürlich auch sein.
Ja gut, da ist es immer besser, man. Bei solchen Vorträgen hast du völlig recht. Da ist es immer wichtig, technisch anmutende Anglizismen fallen zu lassen, die noch niemand gehört hat, aber die trotzdem jeder kapiert. Ne? Also es darf nicht ein Wort sein, was jemand nicht versteht. So Makro, Mikro. Influencer weiß jeder sofort, was es ist, aber hat doch noch gar nicht gehört, dass es da eine Kategorisierung gibt. Ne?
Vor allen Dingen, Vor allen Dingen kann man da ein Slide ganz gut illustrieren, damit mit unterschiedlich großen Punkten, die da nebeneinander stehen. Und dann kann man das dann so reinschreiben und es ist total optisch, macht das total Sinn.
Ja, ja. Also da, da lacht dich sogar die KI aus, wenn du das als Prompt hingibst. Hm. Aber ja, aber ich musste mich auch schon durch einige solcher Vorträge wühlen. Und da draußen verdienen ganz viele Leute einfach mit der Tatsache Geld, dass sie keine Ahnung von dem haben, wo sie jemanden von dem Thema, zu dem sie dem zum Referat eingeladen haben.
Exakt.
Ne, und nicht, dass dann nur Schwachsinn erzählt
das, wird. Das ist auch mal eine Frage, die man stellen sollte. Wie viel verdient denn eigentlich so der durchschnittliche Speaker? Ne? Mhm. Also der wirklich nur Speaker ist und nichts anderes macht, von einer Kongresshalle zur nächsten reist in irgendwelchen deutschen Mittelstädten und da seine Erkenntnisse preisgibt.
So, ey, das ist ein... Ja, wie soll man sagen, das ist ganz oft so eine Win-Win-Situation. Jemand muss eine Veranstaltung machen, hat ein Budget und muss die Zeit dort irgendwie füllen und lädt irgendwelche Speaker ein, die man sich auch hätte sparen können. Und die kriegen dann von dem Budget, das sind so viele Veranstaltungen und Speeches, die eigentlich gar nicht sein müssten. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also das lebt total oft davon, dass irgendwelche Organisationen, irgendwelche Stiftungen, irgendwelche Vereine in ihrem Leitbild haben, pro Jahr so und so viel Veranstaltungen zu machen und nach außen wirksam zu sein, auch um entsprechende Förderrichtlinien zu erfüllen und so weiter.
Und es ist am Ende des Tages eine indirekte Bestechung. Wenn politische Persönlichkeiten bei irgendwelchen, ich hatte das mal, als ich über Christian Lindner gesprochen habe. Christian Lindner hat sehr oft bei irgendwelchen Events gesprochen und dann kriegt er halt 10.000, 15.000 Euro für eine halbe, dreiviertel Stunde sprechen. Das ist keine realistische Zahl für so einen Auftritt. Das ist halt einfach eine indirekte Finanzspritze.
So kann, naja, natürlich.
Ne, natürlich kann man das juristisch so nicht behaupten, aber wir alle wissen, was das ist.
Der Eindruck könnte dann durchaus entstehen. Ja, ja. Und das gab es ja in der Vergangenheit oft, ne? Dass da besonders auch aktive Politiker da. Also ich verstehe.
Dafür
auch
gibt
nicht,
es ja Abgeordnetenwatch, dass man da mal so ein bisschen sieht, welche Nebeneinkünfte haben denn die Persönlichkeiten und von wem kommen da diese Geldflüsse.
Das ist aber halt auch nicht völlig transparent, weil dann eben bestimmte so Geringfügigkeitsschwellen eingezogen sind und so weiter von Sachen, die eben nicht angegeben werden müssen.
Und wie gesagt, du kannst auch mit riesengroßen Aktienpaketen bezahlt werden, ohne dass es jemand jemals rausfindet.
Tja. Ja. Naja, das ist ja, aber genau wegen sowas ist ja Deutschland, sag ich mal, auf dem weltweiten Korruptionsindex gar nicht so weit vorn, wie man eigentlich denken würde. Ne? Hast du die genaue Position im Kopf?
Deutschland ist relativ gut, weil wir das eben alles sehr gut gelernt haben zu verstecken. Das ist ja der Punkt. Deutschland ist viel korrupter, als man offiziell sehen würde. Lass mich das mal ganz kurz schauen.
Ja, ja, aber also ich war trotzdem erstaunt. Also, ne, man wähnt da ja Deutschland eigentlich so unter den Top 3 oder irgendwie sowas, ne? Unser tolles Deutschland, aber.
Also Platz 1 ist wie fast überall Dänemark natürlich.
Na, ich hätte jetzt Norwegen gedacht, aber ja.
Platz. Oh, was ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16, Platz 16 oder so müsste es sein.
Ja, ja.
Ja, also, ja? Also mit derselben Punktzahl wie Kanada. So.
Ja, wer ist noch davor?
Also das überrascht mich ein bisschen. Uruguay steht besser. Warum auch immer Uruguay? Also ich gehe mal runter. Der beste Wert, den hat Dänemark, dann kommt Finnland, Singapur, Neuseeland, Luxemburg, Norwegen. Übrigens, aus Neuseeland möchte ich mal kurz erwähnen, ne? Wir reden ja immer darüber, wie schlecht es uns hier geht. Aus Neuseeland wandern die Leute jetzt nach Deutschland aus.
Aha.
Ich würde ja lieber nach Neuseeland auswandern, aber offensichtlich ist die wirtschaftliche Situation vergleichbar mit der in Deutschland, was so die Pessimismus und die aktuelle Ausgangslage angeht, dass die Leute sich lieber nach Deutschland bewegen, als in diesem Sehnsuchtsort zu verbleiben. Ne? Also egal, wo man ist, egal, wo die Situation ist, irgendwo ist das Gras immer grüner. Das sollte man sich mal vor Augen halten.
Also wenn das Gras in Neuseeland nicht mehr grün ist, das ist das grünste Gras, was es gibt.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also ich kann mir jetzt auch kein Land vorstellen, wo ich mit einer größeren Sicherheit mir irgendwie eine Zukunft vorstellen könnte, weil da wirklich nichts passieren könnte, egal was für ein schlimmes Chaos auf der Welt ausbricht.
Ja gut, also ich glaube, wenn du Neuseeländer bist, da denkst du halt ein bisschen anders. Wenn du da irgendwohin auswanderst, dann bist du ja immer noch Neuseeländer und kannst jederzeit zurück. Ne? Also die Denke, die bei mir Neuseeland als attraktiv erscheinen lässt, ist ja nicht nur das wunderschöne Land und die coolen Leute, die da rumrennen, sondern auch, dass das, glaube ich, das Land ist, wo dir ein Atomkrieg am scheißegalsten sein kann, wo verschiedene Szenarien von Klimakatastrophen ganz glimpflich ablaufen und sowas. Ja. Das ist ja das, was wir so was ich zumindest im Kopf habe, wenn ich dran denke, boah, Neuseeland wäre schon eigentlich ganz geil, wenn man da irgendwo eine Hütte hätte.
Weil wir Doomer sind.
Ja, genau, aber der Neuseeländer, der kann ja immer wieder zurückkehren. Deshalb ist die temporäre wirtschaftliche Situation, das kann ich mir schon vorstellen, dass du als studierter, ausgebildeter Mensch da in Deutschland besser verdienen kannst als in Neuseeland. Ne? Du bist da ja auch ein Premium-Ausländer, ne? Sozusagen. Da wird ja faktisch leider auch kategorisiert. Deswegen.
Meinst du, Mike, wir treffen uns alle in 20 Jahren in unseren kleinen Berghütten in Neuseeland?
Ich glaube, das sind nur Milliardärsgrundstücke, was du jetzt im Kopf hast. Da werden wir nicht mitspielen in der Liga.
War das nicht mal, dass du eine Million brauchst, um in Neuseeland eingebürgert werden zu können? Gab es da nicht auch so ein?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, das hat damit zu, also solche Länder, besonders in Commonwealth-Ländern ist das so, da gibt es so diese Lücke, dass du da Firmen gründen kannst und dann Residenzrecht dort bekommst, und da haben verschiedene Länder dann so Schwellen. Ich weiß nicht, ob es eine halbe Million oder eine Million oder irgendwas, die du investieren musst in das Land sozusagen. Und dann hast du da ein Bleiberecht erstmal. Hm. Wie gesagt, ist nicht meine Liga.
Meinst du, dass das so teuer ist? Weil die haben so viel Land einfach, das unbewohnt ist.
Ich kenne einige Deutsche, die nach Neuseeland ausgewandert sind oder ausgeheiratet haben oder wie auch immer. Und da gibt es eine lange Liste von Berufen, mit denen du in Neuseeland jederzeit aufschlagen kannst.
Influencer ist es nicht, das habe ich mir schon gedacht.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber Gesundheitssektor, ich glaube Architekten, alles was so Handwerker ist, verschiedene administrative Tätigkeiten und so weiter. Also da gibt es eine lange Liste mit Jobs, die da gesucht sind, und da kannst du dich gern melden. Also außerhalb von dieser Investitionsregel. Ne? Das ist dann nochmal was anderes.
Okay, ich habe jetzt mal nach den Preisen geguckt, das ist ja wild. Himmel, Herrgott, Sakrament.
Bleiben wir doch erstmal hier, oder was?
Ich habe ja gesagt, in 20 Jahren... Scheiße, was du in Frankreich für ein Schloss ausgibst, dafür kriegst du da eine Bretterbude, das ist ja Wahnsinn.
Ach, du hast jetzt nach Immobilienpreisen?
Ja. Ach okay. Du Scheiße.
Na, wo hast du denn da geguckt?
Es ist ziemlich egal tatsächlich. Also wenn du da nicht mit 1,5 Millionen hinfährst, nur für das Haus.
Hast du jetzt Europreise oder neuseeländische Dollar?
Nee, Euro. Euro. Also ja klar, da ist natürlich jetzt auch abhängig von der Location, von der du aussuchst, vermutlich aus. Ne? Da müsste man erstmal mit einem VPN
reingehen. Ja, also jetzt Auckland und auch Christchurch oder so, das ist ja auch da, wo jetzt nicht unbedingt Leute gesucht werden. Ne? Aber wenn du da irgendwo auf dem platten Land eine pädagogisch gebildete Betreuungsperson bist oder irgendwie sowas, dann kannst du schon durchaus sowas finden.
Also wenn du richtig Schotter hast, dann gehst du an den Lake Wakatipu. Offenbar. Da gibt's nichts unter 2,6 Millionen.
Schön.
Wahnsinn.
Schön.
Ja, 4,83 Millionen. Wahnsinn, alter Falter, was ist das denn? Naja, ich glaube, ich fahre erstmal in Urlaub dahin. Und dann gucke ich mir das an. Ach, guck mal hier in Invercargill ist es günstig.
Das klingt total schottisch.
Da gibt es einen Ort, der heißt Bluff.
Bluff, okay.
Invercargill. Das ist ganz im Süden. Das sieht doch sehr schottisch aus tatsächlich. Mhm. Also, wobei nicht schottisch, das sieht eher so nordenglisch aus. Das okay. meine ich nicht positiv.
Was meinst du nicht positiv? Ja, nee. Also keine Ahnung, da weißt du jetzt auch nicht, ob da so die Stammbäume der Dorfbewohner so eher so ein Kreis mit eingekreuzten Nutztieren ist irgendwie.
Ne? Die haben auf jeden Fall schon die Hintern von Kühen angefasst, willst du sagen? Ist das geil? Ich gebe das ein. Mike, ich gebe da ohne Scheiß, ich gebe das ein. Und das erste YouTube-Video, das vorgestellt wird, heißt This Place Sucks.
Naja.
Lol.
Vielleicht ist das einfach ein Jugendlicher, der da gerade seinen medialen Absprung vorbereitet aus der Einöde dort.
Why Invercargill is one of the bleakest places to be a young person. Wow. 120.000 Aufrufe.
Das waren auf jeden Fall nicht nur Leute aus Invercargill, oder?
Ich glaube, so viele Leute gibt es da gar nicht.
Ich muss das jetzt mal auf der Landkarte.
Invercargill, Alter.
Mit V?
Ja.
Invercargill. Ja, sehe ich.
Das sieht wirklich ganz schön scheiße da aus, muss ich sagen. Alter.
Mach jetzt nicht, also du bist gerade nicht dabei, uns die Ehrenbürgerschaft von der Region irgendwie zu sichern, gell?
Also die Ehrenbürgerschaft von Invercargill will ich jetzt auch nicht. Das ist ja, ach du Scheiße. Ich dachte, da sieht's überall so aus wie bei Herr der Ringe. Na, da habe ich mich aber getäuscht. Aber klar, auch bei Herr der Ringe gibt es Mordor, ne? Also das ist ja...
Ich sag mal, die Silos von der Futtermastanlage in Sachsen-Anhalt sehen auch nicht aus wie das Schloss Neuschwanstein, wenn wir mal ehrlich sind, ne?
Das ist schon richtig, aber nicht alles ist die Magdeburger Börde.
Naja, klar. Aber die südlichen Alpen, die gehen halt scheinbar nicht bis Invercargill. Irgendwie, das, ja, aber ich bin nicht der Neuseeland-Experte, kann ich dir nichts zu sagen. Ich weiß nur, meine Frau war sehr begeistert, als sie dort war, längere Zeit.
Also ich muss da auch unbedingt mal hin. Dann werde ich auch Invercargill besuchen und dann werde ich vor Ort berichten.
Alles klar. Na, sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann machst du da wirklich nur so eine Auszeitreise dahin, ja?
Na, ich habe tatsächlich danach geguckt, wie das aussieht mit von dort arbeiten, wie lange man das darf. Und das ist vor kurzem ist diese Zeit auf 3 Monate hochgestuft worden. Also man könnte tatsächlich 3 Monate aus Neuseeland arbeiten, ohne jetzt ein konkretes Visa zu brauchen. Das ist eigentlich ganz cool. Wobei ich nicht glaube, dass das in meinem Fall überhaupt geht, 3 Monate nicht hier zu sein. Ne? Aber...
Also manchmal, wenn du so erzählst, hat man ja durchaus den Eindruck, dass du da die Wohnung nicht verlässt und nur in irgendwelchen virtuellen Büroräumen rumhängst und
Videocalls. Aber wir haben halt dann einfach den maximalen zeitlichen Unterschied, ne?
Ah, ja, das stimmt, ja.
Aber dann könnte ich wieder nachts arbeiten, geil eigentlich.
Aber das saugt auf Zeit, wirklich. Also ich habe neulich mit einem Bekannten geredet, der zieht jetzt nach Singapur, ne? Also der arbeitet oft für irgendwelche indischen oder chinesischen Firmen und so. Und das macht den auf die Dauer fertig, ne? Wenn da frühes aufsteht und dann ist quasi von einem kompletten Arbeitstag die Korrespondenz in deinen Chatprogramm und Mailpostfächern und du musst es dann alles so nach und nach irgendwie abarbeiten. Da ist es wirklich besser, wenn du da Troubleshooting so in Echtzeit machen kannst, ne? Wenn irgendwie ein Call reinkommt oder so.
Und deswegen zieht er da jetzt hin, damit er da mehr...
Damit er in der Zeitzone da mehr besser existieren kann.
Und Singapur ist so, ist das Nächste, was an Deutschland rankommt und deswegen...
Wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, also ja, scheinbar, keine Ahnung. Also,
kommst du da nicht sogar...
Kaschmir war wahrscheinlich nicht so der Wohnungsstandard, keine Ahnung.
Kommst du da nicht sogar in Knast, wenn du dein Kaugummi auf den Boden spuckst oder so? Das ist ja wohl ganz wild da.
Ja, das ist so eine urbane Legende. Ich war ja schon zweimal in Singapur. So eine urbane Legende. Die Regel wurde mir tatsächlich dort vor Ort niemals gesagt irgendwie, aber ich habe mich trotzdem nicht getraut, irgendwo irgendwas hinzuspucken. Also es wirkt auf jeden Fall. Also du wirst oft angehalten, gerade als Musiker, so Drogendelikte zu vermeiden.
Ne? Vermeiden Sie bitte Drogendelikte.
Ja, weil das da wirklich... schon drakonisch zugehen kann, ne? Hm. Ich meine, das ist ja jetzt, Singapur ist jetzt auch nicht Indonesien oder irgendwie sowas, wo du da dich auf die Korruption verlassen kannst, ne?
Apropos, ja. wo sind die denn auf dem Korruptionsindex?
Also ich habe ja gesagt,
Singapur ist auf Platz 3. Also da brauchst du es gar nicht versuchen.
Das meine ich ja. Also da ist es jetzt nicht so einfach wie in Indonesien oder... Also das klingt jetzt, als ob ich schon mal wegen Drogendelikten örtliche Behörden in Indonesien bestechen musste. Überhaupt nicht, aber das ist das, was einem die Locals da so erzählen, ne? Was da, die da schon alles erlebt
da,
haben.
Da Indonesien hier in dem roten Bereich schon sind, also was schon unter ziemlich korrupt gilt, bei einer Bewertung von 37 Punkten, Singapur ist bei 84, ist es, glaube ich, relativ wahrscheinlich, dass man da jemanden bestechen kann. Doch, ich denke schon. Übrigens, so Länder wie, also der geringste Score ist bei 8.
Bei 8, was ist das? Sudan?
Genau, der Südsudan.
Ja,
Südsudan, Somalia, Venezuela, Syrien, Jemen, Libyen, Eritrea, naja.
Afghanistan.
Afghanistan ist besser, viel besser.
Gut, da ist ja jetzt Zucht und Ordnung.
Ja, richtig. Leider. Die haben 17 Punkte.
Okay. Eritrea auch, ja.
Mhm.
Krass. Naja, aber das ist so, aber, ja, in Indonesien geht das wohl. Irgendwie.
Ist da irgendein Land, von dem ich es nicht erwartet hätte?
Wollte ich gerade fragen, was ist denn das modernste Land in der Bullshit-Zone? Modern, weiß schon, in Anführungsstrichen.
Boah, vielleicht Honduras?
Ja, gut. Hättest du jetzt in Honduras?
Ja, also ich meine, also Russland, gut, da brauchen wir nicht drüber reden, so. Aber
wie gesagt, ich habe in Russland immer noch dieses, als wir da auf Tour waren und ich weiß nicht, ob Moll oder irgendjemand wollte noch Kettenkarussell fahren, aber der Park machte eigentlich zu. Da hat der Tourmanager, der Russische, da hat er auch nur irgendwie ein paar Dollar investiert und auf einmal blinkten alle Lichter wieder in dem Freizeitpark. Das war schon auch eindrücklich. Ja, konnte man da noch eine Runde drehen.
Ich meine, ich habe von Honduras jetzt einfach zu wenig Ahnung, um zu wissen, wie abgefuckt es offensichtlich dort ist. So, weil die sind auf derselben Stufe wie Russland mit 22 Punkten. Und wie gesagt, Afghanistan hat 17.
Also Honduras war ich noch nicht. Ich habe einmal Venezuela live mitgekriegt. Das war richtig hässlich.
Eieiei.
Ja, da gibt's ja auch so richtig Korruptionspoker, ne, irgendwie. Also wenn da irgendjemand einen Offiziellen bestochen hat, dir an die Karre zu pissen und du bist dabei, immer höher zu bieten, um rauszukriegen, wie viel der denn nun gekriegt hat oder kriegen soll für seine Aktion, das sind dann schon skurrile Situationen. Irgendwie, ne? Also wenn du da wirklich, oder in Russland auch, guter Kumpel von mir, da war auch lange Tourmanager, der hat eine Zeit lang in Russland auch gelebt, und den haben wirklich einmal im Monat die Polizei abgeholt, so aufs Revier gesetzt, den da ein paar Stunden warten lassen, bis ihm irgendeiner gesteckt hat, naja, dann gib dir doch deinen Ausweis, leg da $50 rein und dann, dann ist gut, ne? Und seitdem hat er dann mal an der Haustür direkt bezahlt und das war dann in Ordnung, ne? Bis er kapiert hat, worum es da geht. Also so läuft das.
Tja, und deswegen hat man ein funktionierendes Sozialsystem. Um solche Dinge zu verringern. Ne? Also es sind ja so viele indirekte Vorteile, die eine soziale Absicherung für Menschen und ein durchlässigeres System des sozialen Aufstiegs und so, was das alles mit sich bringt, indirekt.
Ja, ja, absolut. Also, und das ist ja auch immer noch in Deutschland, also schon allein in den Grundfesten und sowohl Grundfesten als auch Alltäglichkeiten funktionierende Wirtschaftsordnung zu haben. Ne, die berechenbar ist, wo nicht irgendjemand mit einer eigenen persönlichen Macht komplett ausscheren kann und die Hand aufhalten, das ist schon viel wert. Ne? Und das lernst du halt auch mal, wenn du, keine Ahnung, wenn du mal einen Monat in Südamerika unterwegs bist oder so oder eine Tour durch Russland gemacht hast und du nie weißt, wie viel Geld vom Merchstand du am Abend da noch behältst. Ne? Das lernst du dann schon auch wertschätzen. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, da zahlt man dann auch in Anführungsstrichen gerne Steuern, dass man sich dann so dafür austoben kann. Aber dafür ist halt in solchen wirtschaftlich starken und geordneten Ländern Korruption sehr, sehr tradiert. Ne? Also fast legalisiert in der Verstecktheit und in der Beeinflussung. Ne? Das sind dann
ja,
solche Seilschaften.
In den Ritualen irgendwie, ne? Also ja. dass das irgendwie dann dazugehört bei manchen Prozessen. Ja, also um nochmal die USA da vielleicht ins Spiel zu bringen, die USA ist bei 65 Punkten nur. Und ist damit beispielsweise auf einer Stufe mit den Bahamas.
Okay.
Aber unterhalb der Arabischen Emirate.
Okay.
Ja, Belgien sieht auch nicht so gut aus. Die sind auch nur bei 69. Also das ist schon so der mittlere Bereich. Da wird es schon orange.
Ja, da würden jetzt meine flämischen Freunde sagen, das liegt nur an Wallonien. Aber da kann ich mir kein Urteil bilden. Auf der nächsten Tour bin ich dann mal wieder in Brüssel. Mal schauen, wie es da mittlerweile aussieht. Aber freue ich mich schon drauf.
Apropos Urteil bilden. Ich war ja jetzt letztens sehr überrascht, dass du dich doch recht vocal geäußert hast über einen Kollegen auf Social Media.
Ja.
Der Herr
Youngblood. Spricht man den überhaupt aus? Youngblood?
Youngblood, ja.
Youngblood, okay. Ja, ich mag den halt nicht. Ne? Also ich habe da ja nur unter einem Post von dir drunter. Du meintest, dass man so unter Musikern eigentlich immer mal so eine Etikette hat, dass wenn man nichts Positives sagen kann, man da lieber gar nichts sagt oder also ein bisschen versteckt ist, aber ich...
Ja, schon. Also das ist mir zumindest aufgefallen, dass es da so eine Art, also vielleicht auch Vorsicht gibt, wenn man zumindest im selben Genre unterwegs ist, ne? Weil man ja mit ähnlichen Leuten zusammenarbeitet und dann sich nicht irgendwie indirekt auf die Füße treten will. Ja.
Gibt es, ja, absolut. Also das muss man ganz ehrlich so sagen, wenn jetzt die neue Platte von der Band XY, mit der ich befreundet bin, mir nicht gefällt und die scheiße ist, würde ich das nicht so sagen, öffentlich. Das muss man ganz ehrlich sein. Ja.
Aber was findest du jetzt an Youngblood scheiße?
Also erstens sehe ich den nicht als Kollegen auf Augenhöhe irgendwie, weil da ist jetzt, sag ich mal, von Fame und Genre und so weiter, wo der unterwegs ist, sehe ich mich nicht auf einer Stufe mit dem. Ne? Das spielt da in einer anderen Liga. Deswegen ist jemand, der nicht mal weiß, dass ich existiere, sehe ich das nicht als Kritik auf Augenhöhe.
Ne? Offensichtlich also weiß der ja noch nicht mal, dass Till Lindemann existiert.
Und also natürlich weiß er das nicht, deshalb hat er ja auch ein Foto mit. Da dachte, es ist ein Fan wahrscheinlich. Ne?
Das wirft nee, aber echt sowas, Fragen auf, ey.
Sowas, ich finde den halt einfach nur künstlerisch vollkommen überbewertet. Also ich sehe seit Jahren, wie der irgendwie rumkrebst und immer versucht hat, irgendwie mit irgendwas kontrovers und Fame zu erhaschen und so weiter und sobald da irgendwas ist und jetzt mich hat halt nur so aufgeregt, dass das so ein offensichtliches Sharon, diese mit dieser Ozzy Osbourne Story, dass die den da so hochjubeln, so hoch promoten, mit dem Kreuz von Ozzy geschenkt bekommen und es ist das Wertvollste, was er besitzt und irgendwie so ein Scheiß, also ganz ehrlich, das riecht für mich einfach danach, als ob die einen neuen Frontmann für eine Black Sabbath Reunion in 10 Jahren sucht. Ne? Das erscheint ganz vielen Leuten jetzt irgendwie absurd, aber so steil ist die These nicht. Selbst Queen haben Freddie Mercury ersetzt. Ne? Und das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ne? Aber die haben wenigstens jemanden gefunden, der Talent hat. Und Youngblood, ich finde den so okay, aber nicht so gut, wie er irgendwie gemacht wird. Und für mich, also so richtig den Fame, den er eigentlich haben will, den könnte er nur erreichen, wenn er in, weiß ich nicht, in Club 27 eingegangen wäre oder so. Ja, aber der ist stimmt. Ja mittlerweile 28, also ist der Zug auch abgefahren. Ich gönne ihm ein langes Leben, verstehe mich nicht falsch. Aber so, das wäre so eine Figur für mich, ne? Irgendwie, der kommt tragischerweise ums Leben und auf einmal findet den jeder gut, obwohl er eigentlich so Medium war, ne? Wenn wir ehrlich sind, ist es ja bei Nirvana oder Amy Winehouse oder so auch nicht anders gewesen. Das sind tolle, geniale Künstler, die super Sachen gemacht haben, aber in dem Moment, als sie gestorben sind, waren sie überhaupt nicht mehr auf dem Peak ihrer Karriere.
Gar nicht.
Ne? Und sind dann danach so komplett überhöht worden. Ne, The Doors auch ähnlich, ne? Oder wer erinnert sich noch an den einen Rolling Stones Gitarristen oder so, ne? Weiß nicht, wer da noch alles in dem Club drin ist, aber ja, das deswegen und diesen Anschein macht das für mich, dass da kokettiert so mit diesen ganzen, als ob die Exzesse, Konflikte, fast lebenszerstörenden Krisen die Musiker wie Ozzy Osbourne und auch Aerosmith und so weiter durchgemacht haben, als ob der einfach die Abkürzung zu deren Fame, deren Legende nimmt, sich daran zapft und dadurch auf einmal Fame entwickeln will. Verstehst du? Obwohl er diesen Weg selber gar nicht gegangen ist. Ja. Das ist für mich nicht Rock'n'Roll. Ja. Das ist für mich Marketing.
Ja,
und das absolut, ist das, was ich kritisiere.
Absolut. Das ist Musik als Social-Media-Konzept gedacht, was da passiert.
Und das funktioniert, das macht er gut, musst du sagen, aber es muss eben dieser Kritik zugänglich sein, die ich als Fan von dieser Musik bringe, nicht als Kollege von, wie gesagt, ich sehe mich nicht als Kollege von ihm, in der Liga spiele ich nicht.
Ja.
Ne? Und ist so. Ja, deshalb bin ich da auch völlig outspoken, weil ich da nicht ein zukünftiges Feature mit ihm oder so gefährde. Ne? Also, wie gesagt, da kann man auch mal an die Karre pissen. Und das ist ja auch, wenn wir von Social Media Regeln reden, wenn er auf die Kritik von so einem kleinen Pisser wie mir reagieren würde, wäre er selber schuld. Ne? Also der berühmtere und höher gewertete in sozialen Medien, der muss den kleineren Kritikgebern gegenüber.
Das ist völlig klar. Sobald, ne, also der Weg nach oben besteht ja darin, sich an den Größeren hochzuziehen.
Genau, ja, klar. Also das ist nicht so eine Masche von mir jetzt, aber wenn er auf sowas reagieren würde, wäre er selber schuld. Ja,
klar. Ne? Und was ich halt super interessant finde, immer wenn ich auf Instagram irgendwie irgendwas zu Musik mache, geht's viral. Und das, obwohl ich einfach kein Musikinfluencer mehr bin. Wieso ist das nicht früher so gewesen, Mike? Kannst du mir das mal bitte erklären?
Dieses Paradigma, da haben wir gestern ja ganz kurz drüber geredet und das ist mir auch so war sicher vorher schon so, aber bei diesem Youngblood-Ding ist es mir halt aufgefallen, ne? Weil du halt einfach, weil es eine andere Geltung hat, weil du das nicht als Musikinfluencer sagst, sondern dass eine Stimme aus einer anderen Richtung ist, die nicht Musik influenzen will. Und dadurch hat das eine andere Gewichtung in dem Diskurs. Ne? Hättest du dich als Musikjournalist geäußert, du bist ja mit der Meinung, die du da äußerst, nicht völlig allein. Die ist ja im Musikjournalismus schon öfter geäußert worden als Kritik und so weiter. Aber dadurch, dass das ein ja, wie will man dich nennen, Politik, Gesellschaftsinfluencer oder Journalist, mal aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen betrachtet, jemand, der jetzt offensichtlich einen anderen Background hat. Du wirst ja nicht mehr als Musikliebhaber und Journalist wahrgenommen in der Öffentlichkeit, in der Breiten. Hat das eine andere Authentizität und auch einen anderen Background, ne? Und damit ein anderes Gewicht.
Das ist ein interessanter Punkt, aber meinst du nicht, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass die Leute, die mir folgen, nach wie vor trotzdem in dieser Musikszene verhaftet sind und sich einfach freuen, das mal zu sehen und dann doller drauf reagieren als das typische politische Grundrauschen?
Ja, natürlich, klar. Mhm. Also, dass da in deiner Fanbubble auch nach wie vor Leute unterwegs sind, die mit dir die gleiche, wie will man es nennen, subkulturelle Prägung teilen. Klar, absolut. Und die Kernbubble, die bohrt natürlich den Algorithmus dann erst recht an, ne? Obwohl das ja nun ein Thema ist, was auch für in Anführungsstrich normale Leute nicht uninteressant ist, ne? Weil gerade, wenn du dann solche Sachen wie Ozzy Osbourne und so zur Sprache bringst, das ist ja dann schon Mainstream, ne? Also ähnlich wie Rammstein für Mainstream taugt.
Ich finde es auf jeden Fall echt krass, dass das Reel hat jetzt 450.000 Aufrufe auf Instagram. Irre.
Ja, das irre. Völlig irre. Aber was ich vorhin meinte mit der Authentizität, ist ja, die Leute, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist, die merken ja trotzdem, dass die Musikjournalie trotzdem im Ungesagten mit der Musikbranche verhandelt. Ne? Es gibt ja trotzdem wenig Musikjournalisten, die müssen ja an Gästelisteplätze denken, müssen an die nächsten Reviews denken, an die nächsten Interviewtermine und dass sich da einer hinstellt.
Es gibt da keine Kritik mehr.
Und Youngblood so von oben bis unten vollpisst von jemandem, der auf die nächsten Termine von der gleichen Promo-Agentur angewiesen ist, ist im Musikjournalismus relativ selten. Ne? Deshalb kann da jemand aus einer anderen Ecke auch mal nach vorne schreiten und sozusagen mal einen Rant loslassen, der ähnlich wie ein Musikjournalist sich vielleicht politische Aussagen erlauben kann, die jemand in der Tagesschau nicht so als Kommentar bringen könnte.
Dann Mike, sag mal, welchen großen Künstler soll ich als nächstes anpissen?
Welchen großen Künstler du als nächstes
oder populären, groß ist ja eine Definitionsfrage, auf welcher, wer gerade populär ist, wer sollte denn mal so richtig
wer regt mich denn so richtig auf? Jan Delay hat mich immer aufgeregt, aber da spielt aktuell nicht so eine riesengroße Rolle.
Ich glaube, da hat man wenig Basis dafür, oder?
Ich weiß es nicht,
vielleicht ist es auch ein totaler vorwerfen?
Vielleicht ist es ein totaler Nice Guy, aber mich hat er immer irgendwie aufgeregt.
Mich auch, ich kann das nicht hören, gar nicht.
Nee, es ist gar nicht so sehr seine Stimme, es ist auch so in Interviews und so weiter, so dieses, ich glaube, da ist sich einfach gar nicht bewusst, was er alles nicht kann. Ne? Das ist, glaube ich, seine große Stärke, ne? Aber schwierig. Schwierig, also jetzt jemand aus dem Musikgenre, der mich so richtig...
Pass auf, Mike, dann machen wir mal was Positives, dann pissen wir jetzt mal keinen an. Dann sage ich mal, was mir musikalisch gerade sehr zusagt und was ich allen empfehlen kann. Ich habe jetzt letztens für mich entdeckt, dass ich ein großer Fan vom Alan Parsons Project bin.
Oh, wirklich?
Absolut. Also irgendwie war mir das nicht so bewusst. Ich habe mir vor Jahren habe ich so angefangen, so 70s Musik zu sammeln für mich und immer so nach Sachen gesucht, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber nur so nebenbei, weil es einfach die Art, wie damals was aufgenommen wurde und so, das ist einfach was anderes. Es gibt so eine Musik nicht mehr. Und die Wertigkeit und die Echtheit dessen ist nicht mehr erreichbar irgendwie. So, das ist so. Und dann habe ich letztens, also es gibt so, gerade Richtung Art Rock habe ich mich immer so ein bisschen, bin nicht so richtig reingekommen. So, auch Pink Floyd oder so, das war mir immer ein bisschen zu viel. Und dann hatte ich letztens einfach, weil ich nicht einschlafen konnte, habe ich mir meine Playlist angemacht, sozusagen auf zufälligen zufälliges Weiterlaufen gedrückt. Hm. Und dann bin ich nachts immer wieder aufgewacht und es lief irgendein Song im Hintergrund. So, und das ist, hast du es schon mal gemacht? Dass du Musik laufen lässt und dann.
Ja.
Das macht so ein spannendes Gefühl irgendwie, weil sich dann der Traum oft mit dieser Musik verbindet und du dann ganz anders zugänglich bist dafür. Und dann bin ich irgendwie.
Darf jetzt aber auch nicht guter Lachs laufen oder so, ne?
Ja, da weißt du, worum es in den Träumen geht. So, dann, jedenfalls bin ich dann zu ein, zwei Songs aufgewacht, die mir dann so im Kopf hängen geblieben sind, dass ich die erstmal so mit geschlossenen Augen mehr oder weniger gespeichert habe. Mhm. Oder drei waren das, dann war das eins von Pink Floyd und zwei vom Alan Parsons Project, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, namentlich. Ne? Also man kennt ja so ein paar Songs, aber irgendwie nicht mit Namen und nicht mit
in der Kategorie läuft die Band bei mir. Ich weiß, es sind Künstler zum Niederknien und so weiter, aber das ist so die Kategorie Künstler von mir, wo ich immer denke, ach krass, von denen ist der Song. Ne? Ja. So diese Kategorie ist das bei mir.
Ja. Also Alan Parsons war ja Tontechniker im Abbey Road Studio.
Ah, okay.
So, also der hat mit den Beatles gearbeitet, der hat mit Pink Floyd gearbeitet,
Onkels. Die haben da auch aufgenommen.
Da war der schon weg. Mit Al Stewart und so, also mit wirklich so ganz mit Leuten, die in 70ern und 80ern so richtig große Namen waren und auch innovativ waren. Und also das ist wirklich eine der fucking innovativsten Diskografien, sag ich mal, die ich jemals gehört habe. Das ist so gut. Und ich habe da Turning of the of a Friendly Card, das Album. Ich muss mal mit Hansi sprechen, inwieweit dieses Album Blind Guardian grundsätzlich beeinflusst hat, weil das ist so Blind Guardian, dieses Album. Wahnsinn. Also es ist wirklich so scheiße innovativ. Ich glaube, wenn ich in der Zeit gelebt hätte, das wäre eine meiner Lieblingsbands gewesen. Muss ich dir sagen, wie es ist. Ich bin richtig krass begeistert.
Krass, das hätte ich jetzt überhaupt nicht von dir erwartet. Aber jetzt, wo du diesen Querverweis zu Blind Guardian, das ist von der Denkweise her, kann ich völlig nachvollziehen. Sound und Songwriting-mäßig, ja. Das ist ja auch ist ja auch viel bei Blind Guardian, da schreit ja auch ganz viele Arrangements, die schreien ja auch Bohemian Rhapsody, ne?
Genau,
so
genau.
Dieses klar. Bombastische, was Queen so dann noch in Barock geführt haben, sozusagen. Bei Alan Parsons Project ist es ja aufs Handwerkliche reduziert. Ne?
Du hast so ein paar gesangliche Ansätze, die wirklich sehr ähnlich sind zu dem, was Hansi da manchmal macht. Du hast diese ruhigeren Sachen, die in dieses Heraldische geht, ne? Wo dann ein bisschen Tambourin und ein bisschen Gitarre und ein bisschen Gesang. Das ist wirklich super ähnlich wie das, was da bei The Turn of a Friendly Card ist. Queen fällt sofort auf. Das ist klare Bassline. Aber dass mir das auf den ersten Schlag so auffällt bei dem Album. Also ich kann da mal einen Songtitel nennen. Warte mal, wie war der Song, wo ich mir das
ziehe ich mir habe? Nachher gleich mal rein, die Platte.
Bei welchem Song war das so eindeutig? War das bei Nothing Left to Lose? Grundsätzlich zieht euch alle echt mal The Turn of a Friendly Card rein. Album von 1980. Großartig, wirklich. Also ich bin komplett begeistert. Und ich werde Hansi fragen beim nächsten Mal, wenn ich ihn sehe.
Na, also ich bin mir fast sicher, da kannst du dann 2 Stunden mit ihm drüber reden.
Na gerne.
Also da, ich möchte dich dann langsam zu deinen Kundenservice
du hast recht.
Führen, damit wir die Leute heute nicht wieder, wie soll ich sagen, unverrichteter Dinge nach Hause setzen oder zu Hause sitzen lassen. So.
Da wurde ich gestern gerügt.
Mike. Oh, okay.
Ja, ich wurde gerügt, weil der Kundenservice das Allerbeste ist, was überhaupt denkbar ist. Großartig. Aber es ist also trotz dessen, dass es so oft angekündigt wird und nicht stattfindet.
Ja, ich glaube, es stehen auch ein Haufen Leute auf die Ankündigung.
Und wir wurden auch gerügt, weil wir zum Jahresabschluss kein Grußvideo an unsere Top-Fans bei Spotify veröffentlicht haben.
Ach, macht man das?
Ja, und da habe ich dann gesagt, oh du, es gibt so viele Dinge, die wir machen könnten, wenn wir uns, wenn wir ehrlich miteinander wären, wovon wir wissen, dass es gut wäre.
In Wirklichkeit hast du gesagt, es gibt so viele Dinge, die wir machen könnten, wenn Mike das mal alles kapiert.
Das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, zu dem Podcast gehören zwei Leute mit sehr vielen Verpflichtungen und Plänen und Projekten. Und das ist das, was wir schaffen können.
Genau, das ist ja wirklich also, nur unsere kleine Orchidee im Blumenkasten. Die wollen wir vorbeigehen, mal gießen.
Wir wissen, was wir theoretisch alles besser machen könnten, aber es ist realistisch betrachtet einfach nicht drin.
Es ist, ja.
Also, Mike, schnall dich an.
Oh, okay.
Es geht jetzt nach, also es geht, also erstmal ganz kurze Ankündigung. Ich werde sehr viele Namen in diesem Kundenservice falsch aussprechen. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Und ich habe keine Chance, das zu verhindern.
Okay. So,
ich habe versucht, das nachzuvollziehen, weil es hier auch um Schreibweisen von Buchstaben geht, die es nur auf einzelnen Inseln gibt. Es wird schwierig. Ja, also, wir reisen jetzt nach Jæren in Rogaland in Norwegen.
Okay, sagt mir nicht, was ist das, Lofoten oder was?
Nee. Ich dachte, du weißt das jetzt, wo Rogaland liegt.
Nee, das sagt mir nichts. Nee.
Warte. Warte. Was hast du gerade gesagt, wo?
Lofoten.
Nee, das ist die Region um Stavanger rundherum.
Ach, okay, ist ja weiter südlich. Ja, ja.
Genau.
Okay. Stavanger war ich auch schon. Erdölmuseum kann man sich angucken, ist cool.
Gut, haben wir das auch geklärt. Aber wo, warte mal, wo konkret ist denn dann Jæren? Ach, Jæren ist, könnte auch der Begriff für Rogaland sein. Oder ist Rogaland die... Nee, Jæren ist sozusagen... Rogaland besteht aus Haugalandet, Ryfylke, Dalarne und Jæren. Und Jæren ist sozusagen der Bereich, wo Stavanger drin ist. So in dem... Gibt es da einen Bezirk, der Hä heißt? Lustig.
Wo?
Hö vermutlich, ne?
Ho. Das A mit dem Kringel spricht, das kannst du auch mit H und Doppel-A schreiben, ist die alte Schreibweise.
Ah, das wird echt anstrengend jetzt gleich.
Na, ich bin mal gespannt.
Genau. Das war auch zu der Zeit, in der diese Geschichte hier spielt, nämlich so ungefähr 950 nach Christus, eine Region, die für ihre fruchtbaren Böden bekannt war, aber nicht dafür, dass man sich dort seines Lebens zu sicher sein könnte, weil wie das immer so ist mit den fruchtbaren Böden, das ist natürlich eine Region, vor allem wenn es drumherum nicht so fruchtbar ist, die sehr interessant ist für Nachbarn. So, und auch die Familie von Thorvald Aswaldsson geriet immer wieder in, ich sag mal, blutige Konflikte, die jetzt nicht nur damit zusammenhängen, dass das besonders schlimme Totschläger waren, sondern es war einfach normal, weil der soziale Frieden in diesen Stammesgesellschaften in Skandinavien, ich sag mal, fragil war. So. Und dieser Thorvald Aswaldsson, der war ein besonders erfolgreicher Verteidiger seiner Familie, sage ich mal, was dazu führte, dass er mehrere Totschläge bezichtigt wurde. was dann vielleicht etwas zu erfolgreich war, denn er wurde deswegen verbannt. Diese Verbannung bedeutet natürlich, dass man im eigentlichen Stammland jedwede rechtliche Integrität verloren hat. So, das galt für ihn, das galt für seine ganze Familie, unter anderem auch für seinen Sohn. Dieser Sohn hieß Erik, der war zum Zeitpunkt der Verbannung 10 Jahre alt. So, sie mussten Norwegen zurücklassen und wo ziehst du hin, wenn du in Norwegen nicht mehr leben darfst, Mike?
Färöer.
Gute Idee. Nee, ja,
auf eine Insel.
Ja, auf eine Insel, genau. Nee, sie segelt nach Island.
Ah.
Weil Island nämlich erst vor kurzem entdeckt worden war von norwegischen Siedlern. Das war sozusagen ein neues Land, wo Leute neu anfingen, eine neue Gesellschaft aufbauten.
Also Landnahme.
Landnahme sozusagen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das damals halt einfach ein Ort war, wo viele Menschen Hoffnungen mit verbunden haben, weil es eben, ne, es war so ein Ort des Aufbruchs einfach. Und es war gleichzeitig auch so ein Ort, wo Menschen zusammenkamen, die mit dem norwegischen König nicht so richtig zurechtkamen. Also es war so eine Art Exklave der politisch Verfolgten und Ausgestoßenen. Also ich glaube, das stieß man dann auch auf Leute, die eine ähnliche Gesinnung hatten. Jetzt war Island noch nicht lange besiedelt von den Norwegern. Trotzdem schien es so, als ob die Familie ein bisschen zu spät anlandete. Sie landet nämlich in Hornstrandir. Sagt ihr das was?
Nee.
Das ist im Nordwesten. Und da sind die klimatischen Bedingungen wohl besonders beschissen.
Also Nordwesten, da kenne ich Isafjordur, kenne ich. Das ist eine schöne, sehr, sehr coole Stadt.
Ich weiß.
Städtchen.
Ich glaube, Hornstrandir kann ich nicht falsch aussprechen.
Also die Westfjorde da oben, es ist ja heute noch relativ einsam.
Es kann sein, dass es da gar keinen Ort gibt in der heutigen Zeit. Ne? Ich glaube, das ist einfach nur ein Teil, so eine Halbinsel. Ne? Genau, in der Ecke gibt es noch nicht mal Orte heutzutage. Hornstrandir und Strandir und da gibt es laut Karte gar keine Orte heute. So, das, also wirklich abgefuckte
Gegend. Zu welcher Zeit bewegen wir uns jetzt nochmal?
960.
960.
Hm. 960. Dass die dort landen mussten, lässt darauf Rückschlüsse zu, dass Island zu der Zeit wirklich schon ziemlich dicht abgesteckt war von den Siedlern, die in den Jahrzehnten oder ich sag mal Jahren vorher angekommen waren. So, was dazu führte, dass die Familie im wahrsten Sinne des Wortes marginalisiert wurde. Also sie saßen auf kargem Land und waren quasi am Rande der Gesellschaft und dementsprechend auch auf dieser Insel in der sozialen Hierarchie ziemlich weit unten.
So. Ja, also wenn das 960, dann sind sie dann schon so knapp 100 Jahre late to the party. Ne? Also als es da so richtig losging, glaube ich, war so 900, 890 rum.
So, schätzungsweise versuchten sie sich da an Ackerbau und Viehzucht, was vermutlich nur von kargen Erträgen beschieden war.
Waren damals andere klimatische Verhältnisse dort?
War das ein bisschen wärmer? Es war zu dem Zeitpunkt wärmer. Wir haben da mittelalterliche Warmzeit. Also es war zu dem Zeitpunkt ein bisschen wärmer. Jetzt auch nicht krass viel wärmer, aber schon so, ich glaube, was, 1,5 Grad oder so?
Ja, also weil Ackerbau in Westfjorden da oben, das ist schon, jemand, der was anderes als Gewächshäuser und Fischfang da oben betreibt.
Also die Quellen sprechen davon, dass nach dem Tod seines Vaters sein ursprüngliches Ziel, also vom Erik, das ursprüngliche Ziel eigentlich war, seinen Agrarbetrieb weiter zu etablieren. Also die müssen dort irgendwas agrarisch getrieben haben. Das ist jetzt nicht so der Fokuspunkt der Geschichte, muss man jetzt sagen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Quellenlage da recht dürftig ist. Er heiratete dann Tjordhild Jorunsdottir, die Tochter von Jorundur Ulfsson und Tjorborg Gildsdottir. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass der Name Tjorbjorg ein Frauenname ist, hätte ich das nicht geglaubt, aber offenbar,
Tjorbjorg. Erkennst du an dem Björk, ja.
Das erkenne ich an dem Björk.
Das haben einige isländische Frauennamen hinten dran, ja.
Björk. Okay.
Vielleicht so wie Adelheid bei uns oder sowas.
Also das Heid dann quasi? Oder?
Nee, das heißt nicht Hyde, aber ich habe schon einige Namen gehört.
Ja. Also das ist deswegen relevant, weil er versucht hat, durch Heirat in der sozialen Hierarchie aufzusteigen, weil diese Thjodhild aus einer wohlhabenden Familie Islands kam, um ihm dann die Möglichkeit zu geben, in besseren Ländereien dann seiner landwirtschaftlichen Interessen nachzugehen. Also es war offensichtlich nicht gut möglich da und er wollte andere Ländereien, aber zumindest mussten sie es irgendwie versucht haben bis dahin. Die zogen dann in den Süden und errichteten dann ein Gehöft in Haukadale. Sagt dir das was?
Hauk, keine Ahnung, gibt es 1000 Orte, die mit Hauk irgendwas heißen. Nee, sagt mir jetzt nichts, nee.
Der Frieden.
Also Dahl heißt Tal.
Ja, das ist schön. der Frieden in Haukadale war jedoch von kurzer Dauer, Mike. Die soziologische Struktur der isländischen Gesellschaft jener Zeit war durch ein komplexes System von Ehre und Vergeltung geprägt. Und tatsächlich muss man sagen, dass diese Familie schon wieder einfach ziemlich Pech hatte, denn es kam wohl zu einem Unfall, bei dem die Unfreien von Erik, also er hatte sozusagen Gesinde, die ihm mehr oder weniger gehörten, die sorgten wohl aus Versehen für einen Erdrutsch, der dafür sorgte, dass das Anwesen seines Nachbarn Faltjof zerstört wurde. Und da die Art und Weise, mit solchen Problemen umzugehen, halt notgedrungen in eine Gewaltspirale führten, eskalierte das Ganze. Der Verwandte von Faltjof, Eyjolf der Faule, der tötete dann ein paar von diesen Thralls, also den Knechten von Erik, worauf Erik dann Eyjolf und einen weiteren Mann namens, ich habe keine Ahnung, Raven? Ja, also.
Ich sehe es ja nicht geschrieben.
H-R-A-F-N.
Man hat sowieso keine Chance, das richtig auszusprechen. Das ist einfach nicht möglich.
Die Namen sind deswegen auch so relevant, weil wir ja hier quasi aus Sagenschriften zitieren. Ne? Und da werden ja solche Namen sehr gerne aufgezählt. Also
das ist alles aus der Edda oder was?
Nee, aber du wirst ja gleich sehen.
Okay.
Also er erschlug dann halt wieder in Return jemanden. Und das folgt dann natürlich zu dem, wozu es führen musste. Erik wurde aus Haukadale verbannt. So, Mike, Frage an dich. Wenn du aus Norwegen verbannt wurdest und wenn du aus Island verbannt wurdest, wo ziehst du dann als nächstes hin?
Nochmal, man könnte an die Färöerinseln denken. Oder in Island fallen mir noch die Westman Islands ein. Oder ganz im Norden Grimmay oder wie die Insel da heißt, die da im Polarkreis liegt. Irgend sowas, ich weiß es nicht. Oder ins Hochland vielleicht.
Also tatsächlich zog er auf die nächste Insel. Das ist Oxney. Ich frag mich gerade, ob das wird dann die sein, die jetzt zu England gehört, ne? Das ist nicht so ganz klar. Ich denke mal, das wird die sein, obwohl er ja eher im nordischen Bereich unterwegs ist. Oder es ist eine andere Insel, die heutzutage nicht mehr so genannt wird. Lass mich das ganz kurz schauen, weil das steht sich so ein bisschen, die Angaben stehen sich so ein bisschen im Weg. Jetzt kommt ein Wort, das ich definitiv nicht aussprechen kann. Breivdafjöftur müsste es heißen. Das ist eine Insel im Westen Islands. Und wenn man das auf der Karte sich anschaut, dann ist das wirklich... Also das ist so, als ob es eine Verbannungsinsel sein muss, weil es ist so in so einer, es ist umgeben von es ist in so einer Bucht quasi drin, aber von allem gleich weit entfernt. Das ist wie, okay. So, wir wollen, dass du weggehst, aber wir wollen immer noch sehen, dass du da bist. Okay. So nach dem Motto. Also, da zog er dann hin. Das Problem ist nur, dass es da weiterging.
Mit diesen Geschichten. Also, da auch wieder Leute erschlagen. Aber es waren immer die anderen schuld, ne?
Naja, also im Grunde geht's oft um Tradition. In dem Fall ist er auch eigentlich nicht selber schuld. Also als nächstes kommt es zu einem Streit um die Setstocker. Das sind Pfeiler eines Hochsitzes. Na, also die Leute, die da sozusagen über Ländereien geboten haben, also die quasi so einen Hof besaßen, die hatten so einen Sitz, wo sie quasi Hof gehalten haben. Das war bei dieser Struktur, bei dieser Sozialstruktur war das wohl irgendwie so, dass da jeder so eine gewisse Autorität hatte und der Herr des Hauses hatte eben so einen Sitz. So. Und offensichtlich heißen die Pfeiler davon eben Setstocker. Die hatten damals wohl nicht nur eine Funktion als Ausdruck der Macht, die waren ja auch verziert, also die sahen besonders schön aus und je besser die quasi aufbereitet waren, desto wichtiger und einflussreicher war dann der Chef. Die hatten aber auch so eine zeremonielle und religiöse Bedeutung wohl. Und aus irgendeinem Grund, der mir nicht bekannt ist, hat Erik einem Mann namens Thorgest seine Pfeiler zur Aufbewahrung anvertraut. Und wie man sich das denken kann, war das eine richtig dumme Idee, weil der die dem nicht geben, wieder zurückgeben wollte. Erik in einer Nacht- und Nebel-Aktion schlich sich dann zu diesem Thorgest und stahl ihm die Pfeiler zurück. Aber weil Erik offensichtlich nicht besonders heimlich unterwegs sein kann, weil er offensichtlich keinen, also er war offensichtlich ein sehr, ja, also er hatte offensichtlich eine große Präsenz, sage ich mal, führte das natürlich dazu, dass er einfach alle umgebracht hat, die da rumgestanden haben. Also unter anderem Thorgest und seine zwei Söhne, so. Und also, das ist halt schwierig, wenn du an einem Ort ankommst und dann halt wieder anfängst, Leute umzubringen. Was dann dazu führte, dass er nicht nur verbannt wurde, sondern er wurde direkt als vogelfrei verurteilt. Okay. Was halt bedeutet, dass er in Island und allen angrenzenden Inseln, deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese anderen Inseln, die da genannt sind, nicht die Inseln sind, die die Namen heute tragen, sondern dass es wirklich irgendwelche Inseln da im isländischen Kontext sind. Also deswegen dieses Breiðafjörður, wie auch immer, ist vermutlich das, wovon wir jetzt am ehesten ausgehen können. Jedenfalls, alles, was zu Island gehört, war jetzt ein Problem für ihn, weil er halt dort abgemurkst werden konnte. Nicht nur nicht dort sein durfte, sondern alle durften ihn straflos töten. So, und das ist jetzt ein Problem, weil jetzt muss er wirklich irgendwo anders hin. Er konnte ja nicht nach Norwegen zurück, deswegen überlegte er, wo könnte er als nächstes hinziehen, und zufälligerweise gab es neue Erkenntnisse bzw. Gerüchte, die ein paar Jahrzehnte vorher aufgekommen waren und sich seitdem hielten. Und zwar wurde über Gunnbjörns Schären gesprochen. Gunnbjörns Schären. Gunnbjörn Ulfsson, das war ein Seefahrer, der durch einen Sturm 900 nach Christus ungefähr abgetrieben wurde vom Kurs und eben Schären entdeckt haben wollte, nachdem er ein bisschen auf hoher See quasi rumgetrieben war. Und diese Schären zu finden, schickte sich dann der Erik halt an. So, wir reden jetzt von 982 nach Christus.
Ich weiß langsam, welcher Erik das ist.
Ja. Das ist ja lustig. Du hast es bis jetzt, habe ich es bis jetzt verstecken können, ja?
Nee, ja. Na, erzähl weiter.
Genau. Er schafft es tatsächlich, eine Mannschaft zusammen zu trommeln, baute sein Schiff aus, um dann aufzubrechen, dieses unbekannte Territorium systematisch zu erkunden. Und dazu muss man sagen, nautisch gesehen war das, was er da gemacht hat auf dieser Reise, gar nicht schlecht. Ne? Also weil offenbar war das ja eine Herausforderung, um 900 nach Christus weiter vorzudringen. Ihm gelang es dann tatsächlich, die Ostküste Grönlands zu erreichen. Wieder Pech für ihn. Die war durch massives Treibeis unzugänglich. Er umrundete dann die Südspitze Grönlands und stieß dann in die Fjordsysteme der Südwestküste vor. Und in dem Bereich war es tatsächlich in dieser mittelalterlichen Warmzeit ziemlich lebensfreundlich und eben auch geradezu grün. Hm. So, und das war dann sozusagen, wurde dann zu seinem Stützpunkt. Und er blieb dann diese 3 Jahre, die er wirklich im Exil bleiben musste, um das, dieses ganze Unterfangen zu überleben, blieb er auch in diesem Bereich. Er überwinterte dann auf der Insel Eriksey und später in Eriksholmar, weil es im Winter wohl trotzdem nicht besonders gastlich in diesen Fjorden war. Also trotz dessen, ne, dieser, dieser sommerlichen, dieser mittelalterlichen Warmzeit, also das nur mal so als Einschätzung, es ist trotzdem nicht paradiesisch gewesen in dieser mysteriösen Zeit. Er stieß dann bis in den Norden nach Snæfell vor, benannte zahlreiche Orte als symbolische Landnahme und Herrschaftsbegründung, kehrt dann 985, also exakt 3 Jahre später, nach Island zurück. In dieser Zeit hat er sich offensichtlich überlegt, dass er mit seinem Schicksal jetzt doch noch irgendwie was Positives erreichen konnte. Sonst hätte er sich nicht sozusagen diese, diese Claims abgesteckt. Ne? Also er ist ja wirklich da systematisch unterwegs gewesen, hat sich das, hat sich die Küstenlinie angeschaut, hat sich diese Fjordsysteme angeschaut. Und er kehrt jetzt nach Island zurück, weil er weiß, er braucht jetzt Menschen, die diesen Bereich, dieses Land bestellen, also Bauern, und über die er herrschen kann, weil er will das ja als seinen Herrschaftsbereich haben, aber was ist ein König ohne Untertanen? Auf Island war das Leben natürlich auch nicht so einfach und wir haben ja gerade ein Thema angesprochen, das auch seine Familie beeinflusst hat, nämlich Landknappheit. Auf Island herrschte einfach Landknappheit. So, und dementsprechend waren die Winter ja auch nicht so geil und deswegen hat er aus Marketingzwecken dieses Land, das er da gefunden hat, einfach Grönland genannt, weil es käme ja kein Bauer auf die Idee mitzukommen, wenn jemand sagt, weit entferntes, gottverlassenes Land oder eisiges Mistland oder so, ne? Das hilft ja nicht, deswegen hat er es Grönland genannt. Und deswegen schlossen sich tatsächlich viele an. Die Fantasie der Menschen wurde durch diesen Marketing-Coup angestachelt und 25 Schiffe stachen dann in See. 400 bis 500 Menschen waren da bei diesem ersten Track dabei. Viehzeug, ne, Schafe, Ziegen, Rinder, Saatgut, Werkzeuge. Allerdings sanken 9 dieser Schiffe auf der Überfahrt.
Okay.
Ja, also, 11. Insgesamt. Also nicht alle sanken, ein paar wurden auch zur Umkehr gezwungen. Also am Ende kamen nur 14 Schiffe in Grönland an. Es wurden dann 2 Hauptgebiete ausgesucht, an denen sich die Siedler zuerst niederließen. Es gab die Ostsiedlung im heutigen Süden Grönlands. Da befand sich dann auch der Hof von Erik. Brattahlid. Hoffentlich habe ich das. Das ist halt dieses D, ne? Dieses D, was so, also dieses komisch geformte D mit diesem.
Ja, das gibt es ja im Altenglischen Haken, auch, den Buchstaben.
Genau, das wird so wie so ein TH ausgesprochen.
Ja.
So, und dann gibt es noch eine Siedlung etwa 500 Kilometer weiter nördlich, wo dann das heutige Nuuk wäre. So. Und dann gab es auch noch ein kleines Siedlungsgebiet zwischen den beiden Hauptzentren. Aber das wird dann meistens zu dieser Ostsiedlung gezählt. Also ursprünglich quasi so 2 Siedlungsgebiete. Und man muss sich das so vorstellen, die hatten, also die soziale Struktur auf der Insel definierte sich durch den Besitz an Rindern. Man hatte aber offensichtlich auch genug, also man hatte da auch Vieh offenbar, das man jagen konnte oder Kleintiere, die man jagen konnte, und eben Fischerei. So, Karibus gab es da, man fing Robben, Walrösser und offensichtlich auch Eisbären.
Hm. Krass.
Also Eisbärfelle wurden als diplomatische Geschenke sozusagen gesammelt.
Alter, überleg dir mal mit den damaligen Mitteln.
Haben die fucking Eisbären gefangen.
Ja. Es ist echt.
Ja, ja, und Eriks Wohnsitz in Brattahlid, übersetzt steiler Hang, wurde dann zum politischen und sozialen Zentrum Grönlands.
Ich glaube, man spricht das hinten Lith aus.
Lith?
Ja, aber bin mir nicht ganz sicher. Also, weil dieses Altnorwegisch, was heute noch das Isländisch ist, das ist...
Das also, du meinst, das H spricht man gar nicht aus, das ist dann quasi stumm. Brattahlid? Hm. Brattahlid. Okay, ja, das klingt doch viel besser. Brattahlid. Ja, das Problem ist bei solchen Sachen, da du kriegst ja auch nicht für alles solche die phonetische Ausschreibung
im Internet. Nee, aber es ist wie gesagt, wenn meine isländischen Bekannten, Verwandten, Freunde, wenn die reden, da sind so viele. Du denkst, du sprichst das genauso aus, aber das sind so Laute, die hörst du gar nicht als Deutscher, was die sprechen. Hm. Deshalb sagen die, nee, ist immer noch falsch. Hm. Obwohl, also sind so, das ist unmöglich.
Jedenfalls wurde er dann zum unumstrittenen Herrscher dieses neuen Grönlands. Hm. Es sind Fundamente eines großen Langhauses freigelegt worden, was zu Eriks Farm heute zugerechnet wird. Da gab es eine komplexe Struktur aus 18 Gebäuden, Scheunen, großes Festsaalgebäude, also der scheint da wirklich ganz schön aufgetrumpft zu haben. Hm. Für jemanden, der mehrfach verscheucht wurde, hat er dann gegen Ende seines Lebens offensichtlich doch noch einiges gerissen. Da war dann auch das Thing-Gebäude, dem er dann quasi vorstand. Er fungierte dann in diesem System als sogenannter Lawman, also so als oberster Richter. Hm. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Er ist vom Geächteten zum Gesetzesgeber geworden. Mhm. So, aber die Ruhe in dieser Kolonie blieb jetzt auch nicht die ganze Zeit erhalten, weil um das Jahr 1000 nach Christus kam dann eine religiöse Erschütterung um die Ecke, die auch Eriks Familienleben wieder tiefgreifend beeinflusste, weil nämlich sein Sohn Leif, kennt man auch, Leif Eriksson,
ja, klar,
nach Norwegen gereist war, wo er, dummer Junge, zum Christentum konvertiert war.
Hm.
So, und der König Olaf Tryggvason, vor dem man ja ursprünglich, ich glaube, ich weiß nicht, vor dem jetzt vielleicht, glaube ich, nicht mehr direkt, aber man war ja grundsätzlich nicht wirklich vom König von Norwegen beeindruckt gewesen, deswegen war man ja nach Island gegangen. Von dem hat er dann den Auftrag bekommen, den neuen Glauben in Grönland zu verbreiten.
Hm.
So, Erik ließ sich da nicht bekehren, auch seine Frau Thjodhild, die nahm das Christentum wohl mit Begeisterung an. Ob das so stimmt, ja, das kann jetzt auch wieder religiöse Propaganda gewesen sein, aber angeblich ließ sie die erste Kirche in Grönland bauen.
Hm.
So, Thjodhilds Kirche genannt. Aber in einiger Entfernung vom Haupthaus, so damit dass Erik das nicht immer sehen musste. Die Spannung führten laut den Sagas zu einem Ehestreit. Thjodhild weigerte sich, das Bett mit ihrem heidnischen Ehemann zu teilen, solange dieser nicht konvertierte.
Ja, richtig so.
Dieser Konflikt innerhalb der Herrscherfamilie spiegelte den gesellschaftlichen Übergang wider, der Grönland von seinen traditionellen Wurzeln entfernte und enger an das christliche Europa band.
Hm.
Archäologische Funde von christlichen Gräbern in Qasiarsuk, in denen die Toten ohne Beigaben nach Osten ausgerichtet bestatten wurden, bestätigen den Erfolg dieser Mission. Tja.
Krass.
Der Einfluss von Sexentzug.
Ja.
So. Und Eriks Söhne, von denen wir jetzt schon Leif Eriksson kennen, ne? Thorwald und Thorstein, erbten den Entdeckergeist ihres Vaters. Leif Eriksson ist heute als der Mann bekannt, der als erster Europäer den nordamerikanischen Kontinent betrat, ne? Damals Wienland genannt.
Hm. Wobei, es ist, gibt ja wahrscheinlich, hat von Erik der Rote oder Männer von ihm oder so, die haben wahrscheinlich Amerika schon gesehen, ne? Sind aber nie an Land gegangen oder so. Da gab es wo Berichte, habe ich mal gelesen. dass Leifur Eriksson da schon konkrete Berichte hatte.
Also angeblich, das, hatten wir das nicht mal wegen den Langhäusern in Nordamerika? Also die archäologischen Erkenntnisse sind ja eigentlich die, dass es auch nordische Überreste in der Baukultur in Nordamerika gibt. Also dass es da offensichtlich auch Ansiedlungen gegeben haben könnte. So, ob das jetzt mit der ersten Operation hier zusammenhing, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man war da auf jeden Fall sehr nah dran. Vielleicht noch kurz zum Ende. Er wäre beinahe sogar auf dieser Mission dabei gewesen von seinem Sohn, weil er das als gutes Zeichen gesehen hätte, wenn sein Vater da als großer Entdecker mitgefahren wäre.
Ach ja, okay. Krass.
Aber die Sagas sagen, Erik hätte das auch angenommen. Auf dem Weg zum Schiff stolperte aber sein Pferd und er stürzte zu Boden und deutete das als Zeichen der Götter, dass es ihm eigentlich nicht mehr vergönnt ist, noch neue Länder zu entdecken.
Ach, okay.
So, deswegen blieb er dann doch auf Grönland und sein Sohn war dann der diese Geschichte, der dann in die Geschichte eingehen sollte. Ist ja eigentlich auch ganz nett, oder?
Ja, ja.
Ja, er verstarb dann kurz nach der Jahrtausendwende, so um das Jahr 1003 nach Christus, vermutlich im Zuge einer verheerenden Epidemie unter den Siedlern. Die hatten die aus Island wohl eingeschleppt. Da gibt's unterschiedliche Einschätzungen. Möglicherweise lag es auch tatsächlich an diesem Sturz vom Pferd, dass er es halt nicht nur als oben gesehen hat, sondern sich echt schwer verletzt hat. Ja, also da muss man halt sagen, es gibt da ja keine richtigen Quellen. Es gibt ja nur diese Sagen. Sein Begräbnis wurde nie gefunden. Es gibt zudem in der Nähe dieser Kirche ein Massengrab, wo Skelette mit Spuren schwerer Kampfverletzungen gefunden wurden, was darauf hindeutet, dass das Ende seiner Herrschaft möglicherweise auch nicht so friedlich war, wie man jetzt vermuten dürfte. Aber darüber weiß man einfach nichts. Diese Kolonie, die Erik da gründete, sollte zumindest 400 Jahre fortbestehen. Aber als dann später die christlichen Missionare aus Dänemark und Norwegen da eintrafen, im 18. Jahrhundert, fanden sie eben nur noch die Reste dieser Zivilisation vor. Na und natürlich die Inuit, die einfach die ganze Zeit da waren, aber von den Skandinaviern fanden sie eben nichts weiter vor als eben diese Überreste. Und bis heute wird darüber debattiert, was es denn sein könnte, was dazu geführt hat, dass nach schätzungsweise 400 Jahren diese Ansiedlung in sich zusammengebrochen ist. Also es gibt vermutlich mehrere Sachen. Ich werde das jetzt einfach mal aufzählen, welche Theorien es gibt. Zum einen könnte es bewaffnete Konflikte mit den Inuit gegeben haben. Es könnte an der kleinen Eiszeit gelegen haben, circa 400 nach Christus, 1400 nach, also 1400, ne, 1400, wodurch sie beispielsweise auch komplett von Europa abgeschnitten wurden, wegen des Treibeises. Also man hatte zur Zeit der neuen Kolonisierung, hatte man ja seit Jahrhunderten nichts mehr von denen gehört. Also die waren ja wirklich weg. Aber vorher gab es offensichtlich ja noch einen Handel, beispielsweise auch mit Walross-Elfenbein. So. Und das ist auch ein Punkt, es könnte sein, dass Walross-Elfenbein im Preis so stark verfallen ist, dass sie keine Kaufkraft mehr hatten für essentielle Importe wie Eisen oder Getreide, dass sie einfach so verarmt sind, dass sie am Ende irgendwie verhungert sind. Dieser Hunger könnte natürlich auch durch Überweidung entstanden sein, weil dort eben nur eine sehr dünne Humusschicht existierte und durch Erosion da eben dann die Fruchtbarkeit, die Bodenfruchtbarkeit zu gering wurde. Es könnte sein, dass Pest eingeschleppt worden ist. Es könnte sein, dass die Pestwelle in Norwegen zum Zusammenbruch der Handelsverbindung und fehlenden Nachschub gesorgt haben könnte. Also es gibt da viele Punkte, auch Inzest könnte ein Thema gewesen sein, dass da der Genpool zu gering gewesen ist. Also die letzten Aufzeichnungen sind aus dem Jahr 1408 und zwar von einer Hochzeit in einer Kirche. Danach gibt es keine weiteren Aufzeichnungen oder Quellen von den Grönland-Wikingern.
Krass, ja. Ja, das ist schon, also das hatten wir ja schon in einem vorigen Podcast, dieses unfassbare Bild, du kommst da als christlicher Missionar in ein neues Land, willst die Leute missionieren und das Erste, was du siehst bei deiner Einfahrt im Fjord, sind die Ruinen von Kirchen. Ne? Mhm. Also das ist eine Filmszene, ist das vor meinem Auge so. Ne? Du denkst, du missionierst da ein Land und findest eine Ruine deines eigenen Glaubens. Das ist echt stark. Also wundert mich, dass das noch nicht in einem Video oder so verwurstet wurde.
Oder dass das noch nicht in so einem düsteren Film mal so dargestellt worden ist, diese ganze Situation oder diese Lebenssituation. Ne? Stell dir vor, du bist einfach komplett abgeschlagen von allem. Vielleicht so mit dieser Theorie, dass es keinen Kontakt mehr zur Außenwelt gibt. Ne? Du gehörst zu den letzten Dutzend Menschen, die da mitten im Nirgendwo leben und du weißt, es gibt keine Rettung mehr oder keine Hoffnung und du wirst dann, wenn du stirbst, gibt es keinen mehr auf dieser Insel. Du bist der Letzte am Rande der Welt. Also allein diese Vorstellung, die Bilder dazu, krass.
Ja, also vielen, vielen Dank. Also hat bei mir wirklich, hättest du natürlich jetzt hier mit Erik Raude angefangen oder so, dann hätte ich natürlich schon Bescheid gewusst, aber ich war hab da lange nicht drüber nachgedacht. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Vielen Dank.
Das habe ich absichtlich so ein bisschen so drumherum gebaut, weil es wäre ja super offensichtlich gewesen, wer es gewesen wäre. Ne?
Ja, also die Story von ihm, den Namen kenne ich natürlich, vor allem auch als Vater von Leifur Eriksson wird da natürlich immer mit erwähnt irgendwie, ne? Aber jetzt im Zusammenhang mit Grönland und so weiter, hatte ich alles noch gar nicht so gehört. Deswegen hochinteressant, vielen Dank. Also damals war ja auch auf Island das Leben kein Zuckerschlecken.
Nee.
Und dann nach Grönland auszuweichen ist schon, aber das habe ich dann richtig verstanden, also ist Leifur Eriksson zur Entdeckungsfahrt nach Amerika von Grönland aus aufgebrochen.
Ja. Ja.
Wisst ihr, das erzählen einem die Isländer immer eher so, wird da nicht so sehr erwähnt.
Das ist ja interessant.
Ja, da stehst du da in Reykjavik vor der Hallgrimskirche und da steht Leifur Eriksson und guckt dann Richtung Amerika. Ne? Und das ist ja auch kein Zweifel, dass das ein Isländer war und so weiter. Aber das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich dachte, da ist vielleicht von Island losgefahren und hat dann in Grönland nochmal Proviant eingeladen und ist dann weiter. Aber dass da eigentlich ursprünglich, dass er gar nicht von Island aus.
Naja, aber ist, also wenn er in Grönland Zwischenstopp macht, dann fährt er ja von Grönland, oder? Also das ist
dann. Die Expedition an sich, dass das gar nicht in Island gestartet ist und zu dem Zeitpunkt Leifur Eriksson auch auf Grönland gelebt hat und gar nicht mehr auf Island, das war mir so nicht bewusst.
Also so wie ich es verstanden habe, hat er erstmal war er in Norwegen und ist dort vom norwegischen König nach Grönland geschickt worden, um dort zu missionieren. Also war er dann in Grönland.
Ja, okay.
So habe ich das verstanden.
Alles klar. Und hat es nicht geschafft, seinen eigenen Vater zu missionieren.
Aber wer schafft das schon, ne?
Wer schafft das schon?
Das ist ja eine Geschichte so alt wie die Zeit. Nee, aber ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und toll. Natürlich wissen wir nicht, was davon jetzt alles Dichtung war und was vielleicht dann irgendwie nur Zuschreibung oder ob da noch andere Sachen anders passiert sind, weil wie gesagt, wir haben ja nur diese Sagas, die da erzählt werden.
Ja, aber überhaupt die ganzen Sagas und auch Edda und also viele unserer Hörer, die haben davon bestimmt noch viel mehr Ahnung als ich, aber es sind wahnsinnig spannende Geschichten, ne? Toll und auf jeder Seite findet man einen Bandnamen und es ist super. Es ist wirklich toll.
No.
Also ganz, ganz tolle Literatur.
Na Mensch. Ja.
Vielen Dank dafür.
Es ist zeitlich jetzt ein bisschen, hänge ich hinten dran, weil ich wollte es richtig so zeitlich passend zu dieser ganzen Grönland-Thematik rausbringen, aber wir sind ja gerade von unserem Release Zeitraum kommen wir ja ein bisschen, sind wir ein bisschen hinten dran, aber.
Ja, naja, gut. Besser als nix, sage ich immer.
Das stimmt. Außerdem ist das ja hier nur unser kleiner Orchideen-Podcast.
Genau, genau.
So,
ihr seid die Elite, die ihr das hört.
Das stimmt, das
nicht
stimmt.
Nicht der Mainstream.
Die mit uns nach Grönland übersetzen und nicht im Mainstream Island zurückbleiben.
Ich wollte übrigens mal, ich hatte schon einen Flug gebucht von, ich glaube, es war von Reykjavik nach Kulusuk auf Grönland, aber da war wegen schlechten Wetters ausgefallen.
Ach, scheiße. Da muss ich auch mal hin.
Und da ist schon lange her, da wollte ich das mal abhaken, Grönland, aber da flog die Woche dann auch nichts weiter mehr. Und hab ich Geld zurückgekriegt.
Ja. Na prima, wenigstens das. Ich bekomme nie Geld zurück, gerade bei der Bahn wieder. Beschwerde eingereicht, gesagt, hier Leute, der Zug ist nicht mal am Bahnhof angekommen. Das war an dem Tag nach dem großen Schneechaos. Und dann haben sie geschrieben, Verspätung war leider nur eine Minute. Fick dich. War's nicht. Es waren fast 200 Minuten Verspätung.
Da verklagen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bahn wegen 120 Euro verklagen will.
Die zahlen doch alles.
Na, offenbar ja nicht.
Na doch, die zahlen, wenn die unrecht sind, dann zahlen die dir deinen Anwalt alles. Das ist doch mittlerweile, ist das E-Law. Da gibt es doch 100% von irgendwelchen Anwaltskanzleien schon so Masken, wo du einfach deine Daten eingibst und die klagen das für dich ein.
Ich bin nicht so streitsüchtig, ich bin ja nicht Alex der Rote.
Ja, totschlagen sollst du natürlich niemanden, das ist klar. Das ist klar, aber mach das. Also da hätte ich keine Gnade. Vor allem die Züge sind ja immer wegen eines vorausfahrenden, verspäteten Zuges verspätet. Also ich habe das Gefühl, es fährt ein Bummelzug durch Deutschland, der alle Züge zu vorausfahrenden, verspäteten Zügen macht.
Weißt ein du? Einziger Zug ist zu spät, die anderen nicht.
Ja. Ja, genau. Ja, ja, die anderen können nichts dazu, weil
Apropos Bummeln, ich muss jetzt zum MDR, tut mir leid. Ich muss jetzt hier an der Stelle Tschüss sagen.
Mach's gut, viel Spaß.
Bis dann, tschüssi.
Tschüss.
Breif da fjötftu. Breif da fjöftu. Breif da fjöftu. Müsste es heißen?